Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Und ich bin Katrin Ohlendorf. Willkommen im Hörsaal, eurem Wissenschaftspodcast. Zweimal die Woche gibt es hier für euch spannende Vorträge zu aktueller Forschung aus allen möglichen Fach- und Themenbereichen. Ja, in diesem Jahr, 2024, wird in ganz vielen Bundesländern gewählt. Teils Landtage, teils Kreistage und so weiter. Und im Juni, da steht ja auch noch die Europawahl an. Und vermutlich begegnen euch so langsam auch gerade schon mehr und mehr politische Inhalte. Werbung von Parteien zum Beispiel auf TikTok, in Instagram und Co. Ja, soweit so normal. Allerdings ist Werbung in den Social Media doch nochmal eine ganz andere Nummer als so eine Plakatwand an der Bushaltestelle. Habt ihr euch mal überlegt, wie frei ihr wirklich in eurer Entscheidung seid, für wen ihr bei eurer nächsten Wahl stimmt? Wie manipuliert wir alle möglicherweise sind? Genau um diese Frage dreht sich diese Sendung.
Datengeschützte Kampagnen setzen Daten, Datenanalysen und Technologien ein, um ihre Ressourcen effizient einzusetzen und strategisch wichtige Wähler zu identifizieren und sie mit maßgeschneiderten Botschaften über Online- und Offline-Kommunikationskanäle dann anzusprechen. Das ermöglicht es, maßgeschneiderte Botschaften zu entwickeln. Niemand weiß letztlich, was mit ihren Daten eigentlich passiert innerhalb des Systems von Facebook. Wie nutzen jetzt die Parteien diese Möglichkeiten? Wie viel Macht haben diese Plattformen letztlich im politischen Spiel, in der demokratischen Auswahl von Parteien und Regierenden? Das schreit natürlich danach, dass die Plattformen reguliert werden müssen.
Ja, welche Daten haben Parteien von uns? Wie nutzen sie sie? Welche Technologie kommt dabei zum Einsatz und was für Folgen hat das? Und ja, müsste es da nicht vielleicht auch Regulierung geben, durch Gesetze zum Beispiel? Das alles sind Fragen, mit denen sich Simon Kruschinski, den ihr gerade schon gehört habt, intensiv befasst. Sein Schwerpunkt in Forschung und Lehre liegt auf dem Einsatz und der Wirkung strategischer Kommunikation in politischen Kampagnen mit Fokus insbesondere eben auf Medien, Technologien und Daten und wie wir damit beeinflusst werden vielleicht. Also genau unser Thema gleich. Zum Background kurz noch. Simon Kruschinski ist promovierter Kommunikationswissenschaftler und Postdoktorand am Institut für Publizistik der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz. Außerdem seit 2024 Leiter eines DFG-geförderten Forschungsprojektes, das sich mit politischem Online-Micro-Targeting im Kontext der Europawahl 2024 befasst. Sehr aktuell und spannend auch. Sein Vortrag, den wir gleich hören, der wurde aber schon vorher aufgenommen und zwar am 14. Dezember 2023 im Rahmen des Kolloquium Fundamentale. Das ist eine Reihe, die das Zentrum für angewandte Kulturwissenschaft und Studium Generale, kurz ZAK, am Karlsruher Institut für Technologie regelmäßig organisiert. Ja, und im Wintersemester 23/24, da ging es dabei um politische Informationen im digitalen Zeitalter. Der Vortrag von Simon Kruschinski in dieser Reihe hieß bzw. heißt Social Media, Big Data und künstliche Intelligenz, wie uns Parteien mit Daten und Technologien manipulieren.
Guten Abend auch von meiner Seite und ich freue mich auch hier zu sein und mit Ihnen gemeinsam Antworten zu finden auf eine sehr, sage ich mal, wichtige und relevante Frage, nämlich die Frage danach, wie werden Technologien eingesetzt, wie werden Daten eingesetzt von Ihnen, von mir, wie werden die analysiert, nämlich von Parteien und letztlich auch natürlich anschließend die Frage, warum machen die das und natürlich auch, was bringt denen das? Und wenn wir uns mal anschauen, warum das eigentlich wichtig ist, also warum wir auch heute Abend gemeinsam jetzt hier zusammensitzen und diese Frage diskutieren müssen und sollten, ist relativ einfach. Nämlich auf der einen Seite ist es so, dass wir in den Medien oftmals, sage ich mal, seit ungefähr 15 Jahren immer wieder vor den Gefahren von genau diesen Möglichkeiten, nämlich Datennutzung, Microtargeting, dann ebenfalls aber auch von unterschiedlichen Technologien, beispielsweise jetzt in letzter Zeit künstliche Intelligenz, dass wir hier eine Debatte haben, die oftmals ins Extreme abrutscht. Das bedeutet, wenn wir beispielsweise nur hier unten die rechte Headline nehmen, künstliche Intelligenz, Experten warnen vor Vernichtung der Menschheit, dann denkt man sich, hoppla, sind wir sozusagen alle dem Ende geweiht. Und das ist sozusagen auf der einen Seite natürlich die Relevanz, sich mal evidenzbasiert, auch mit empirischer Forschung, genau nämlich diesen Fragen zu nähern. Und auf der anderen Seite sehen wir, dass wir von politischen Akteuren und natürlich auch von Regulatoren Bestrebungen sehen, um nämlich genau diese Möglichkeiten zu regulieren. Also in irgendeiner Art und Weise so einzugrenzen, dass sie mögliche Gefahren als solches verhindern. Und das ist nur eine Auswahl an unterschiedlichen weltweiten Regulationsmöglichkeiten und Mechanismen. Und gerade jüngst jetzt sozusagen, was auch für die politische Kampagne extrem interessant ist in der EU, dass wir den European Regulation on the Transparency and Targeting of Political Advertising Act haben, der als solches verabschiedet wurde, aber noch nicht zur Europawahl in Kraft tritt. Das bedeutet, das war eigentlich das Ziel. Genauso aber auch, wenn wir über den European Digital Service Act sprechen oder als solches den European Artificial Intelligence Act. Das sind alles Regulationsmaßnahmen, die insbesondere im europäischen Raum hier als solches angestrebt werden. Und wenn wir das zusammenfassen wollen, dann können wir im Grunde drei unterschiedliche Relevanzbereiche nennen, die uns alle betreffen. Nämlich, wir sehen, dass sowohl in der Medienberichterstattung als auch in diesen Regulierungen immer wieder die Rede ist davon, dass Wählerinnen und Wähler manipuliert werden können durch diese unterschiedlichen Technologien und Möglichkeiten der Datennutzung. Auf der anderen Seite sehen wir als zweites, dass wir Verstöße gegen Gesetze haben. Also das bedeutet, eben angesprochene Regulierungen, da ist sozusagen immer wieder der Ton, dass diese als solches gebrochen werden. Oder aber, dass diese Nutzung der Parteien von den unterschiedlichen Möglichkeiten auch die Wahlkampfregeln oder Gesetze letztlich umgehen oder aber brechen. Und der dritte Punkt, der immer wieder angesprochen wird, sind dann diese Gefahren für die Demokratie. Also Wahlprozesse auf der einen Seite, aber auch natürlich Prozesse des Vertrauens in politische Institutionen beispielsweise. Und dass hier letztlich auch diese gleichberechtigte Teilhabe der Partizipation als solches durch diesen Einsatz gefährdet ist. Und dementsprechend haben wir aus diesem Dreierlei an unterschiedlichen, sage ich mal, Bedenken oder Gefahren eine sehr ausgeprägte Debatte darüber, was eigentlich diese Technologien in den Händen der politischen Parteien für eine Gefahr bilden. Und das als solches ist natürlich extrem wichtig für uns alle. Wenn wir aber uns mal nähern wollen, diesem, sage ich mal, sehr komplexen Thema, dann möchte ich mit Ihnen gemeinsam nochmal darauf eingehen, was ist eigentlich das sogenannte datengestützte Campaigning oder die datengestützten Kampagnen. Und hier möchte ich eine eigene Definition wählen, nämlich folgende, die ein bisschen größer ist und die wir jetzt im Einzelnen so ein bisschen aufdröseln werden. Nämlich, datengestützte Kampagnen setzen Daten, Datenanalysen und Technologien ein, um ihre Ressourcen effizient einzusetzen und strategisch wichtige Wähler zu identifizieren und sie mit maßgeschneiderten Botschaften über Online- und Offline-Kommunikationskanäle dann anzusprechen. Der erste wichtige Punkt sind Daten, Datenanalysen und Technologien. Schauen wir uns das an, dann können wir unterschiedliche Daten als solches über die gesamte Geschichte des politischen Campaignings beobachten. Das ist nicht neu. Das ist wirklich so alt wie, sage ich mal, der Wahlkampf in Rom beispielsweise, wo Stimmungen gesammelt wurden von der Bevölkerung. Und da sind beispielsweise sowas wie Umfragen oder auch qualitativer Natur, Fokusgruppen, althergebrachte Möglichkeiten und Methoden, um Daten für die politische Kampagne einzusetzen. Natürlich mit der Weiterentwicklung von Technologien gibt es auch, sage ich mal, verschiedene Datenpunkte, die natürlich in der modernen Kampagnenführung dann Einzug gehalten haben. Beispielsweise so etwas wie aggregierte Daten von Behörden, Wähleradressen, Soziodemografie, Wahlbeteiligung, Stimmentwicklungen oder aber auf der anderen Seite natürlich auch in den USA immer wieder sehr, sehr stark betont, diese sogenannten Voter-Files, wo wirklich sehr, sehr detaillierte Informationen über Wählerinnen und Wähler als solches gesammelt werden. Und darüber hinaus, wenn wir sozusagen genau von diesen, sage ich mal, amerikanischen Möglichkeiten sprechen, haben wir auch sehr individuelle Verhaltensdaten, die politische Kampagnen nutzen können. Das bedeutet, man kann beispielsweise wissen, wer was gespendet hat an die eigene Kampagne, ob und in welcher Art und Weise Konsumdaten genutzt werden können, wie die Kampagnenkontakte als solches ausgesehen haben oder aber die sogenannten Digital Trace Data, also welche Spuren wir im Internet sozusagen hinterlassen. Und das als solches sind mögliche Datenpunkte, die in Kampagnen eingesetzt werden können. Der zweite Punkt sind die Analysen. Datenanalysen. Hier als solches gibt es ganz deskriptive Analysen. Das bedeutet sehr einfache Klassifikationsmöglichkeiten, dass man eine Häufigkeitsauszählung beispielsweise hat. Auf der anderen Seite aber auch gibt es komplexere Methoden. Das bedeutet, wenn wir über Regressionsanalysen sprechen, um Zusammenhänge beispielsweise zwischen verschiedenen Faktoren aufzuschlüsseln oder aber so etwas wie das sogenannte Machine Learning, also das Trainieren von Algorithmen mit vorhandenen Daten, um diese letztlich auf größere Datensätze in der Analyse anzuwenden. Und diese als solches ermöglichen dann, dass für das politische Campaigning dann Auswertungen für einzelne Wählerinnen und Wähler, aber auch für Wählergruppen als solches gemacht werden können. Das bedeutet, man nimmt die Daten, analysiert diese mit verschiedenen Datenanalysemöglichkeiten und hat dann sogenannte Scores, also Aussagen darüber, wie wahrscheinlich es ist, dass eine Person oder eine Personengruppe ein spezifisches Verhalten an den Tag legt. Beispielsweise spendet, die eigene Partei wählt, eine andere Partei wählt und so weiter und so fort. Und das als solches sind die Möglichkeiten, die hier aus Daten und der Analyse in Kombination dann gemacht werden können. Und der letzte Punkt, die Technologien, das betrifft als solches ebenfalls sozusagen keine Neuigkeit, sondern wir haben mit dem Einzug von Medien per se, Radio, gedruckte Zeitung, aber natürlich auch jetzt das Internet, E-Mails, aber auch weiter und sehr detaillierte Möglichkeiten von Technologien, die dann für politische Kampagnen genutzt werden können, nämlich wenn wir über sogenannte Datenbanken sprechen, was eine Ansammlung ermöglicht, eine systematische Ansammlung der eben genannten Daten und der Auswertungen als solches, um sie dann letztlich der Kampagne in unterschiedlichen Teilbereichen zur Verfügung zu stellen. Und dann gibt es natürlich auch spezifisch entwickelte Kampagnen-Apps. Das bedeutet, beispielsweise auch in Deutschland können sich Wahlkampfhelfende eine App als solches auf das Smartphone laden und dann im Tür-zu-Tür-Wahlkampf beispielsweise einsehen, wo an welcher Tür geklopft werden sollte, weil dort die Wahrscheinlichkeit laut den Datenanalysen hoch ist, dass dort eine mögliche oder eine mögliche Wählerin letztlich wohnt. Und dann natürlich in dem letzten Schritt die eben genannten Möglichkeiten auch über Facebook, Instagram, also soziale Medientechnologien, auf der anderen Seite aber natürlich auch so etwas wie künstliche Intelligenz, ChatGPT und das Bildäquivalent, also das bedeutet auch, wie mithilfe von künstlicher Intelligenz Bilder generiert werden können, nämlich Midjourney. Und diese verschiedenen Technologien, die können dann letztlich beim datengeschützten Campaigning genutzt werden. Der nächste Punkt ist, um strategisch wichtige Wähler zu identifizieren, werden diese Möglichkeiten genutzt. Und hier spielen folgende Fragen die wichtige Rolle, nämlich, wer sind unsere Wähler? Was sind ihre politischen Neigungen? Wer wird wie wahrscheinlich wählen? Wer kann uns unterstützen? Wer kann mobilisiert werden? Wer kann überzeugt werden? Und auf Basis dieser Überlegungen innerhalb einer Kampagne werden die Daten und die Datenanalysen und die Technologien entsprechend verwendet, um letztlich verschiedene Wähler in einzelne Teilgruppen einzugliedern, um dann nämlich eine Aussage zu treffen, beispielsweise über Alters- oder Geschlechtsstrukturen, also hier dieses Demographic Segmentation, oder aber wo spezifische Wählergruppen wohnen. Nämlich, dass man sagt, okay, wenn wir die Bundesrepublik Deutschland haben. Dann haben wir im ländlichen Gebiet eventuell eher konservative Wähler, in städtischen Gebieten eher dann liberale Wähler. Die weiteren Möglichkeiten sind so etwas wie dann sozial-kulturelle Möglichkeiten der Aufsplittung dieser Wählerschaft oder aber, wenn es ins Internet geht, wie und auf welche Art und Weise man sich im Internet verhält. Und weitere Möglichkeiten sind das sogenannte Behavioral Segmentation. Das bedeutet, dass wir beispielsweise verschiedene Interessensbereiche haben, wir uns auf unterschiedliche Art und Weise verhalten und hier entsprechend natürlich auch beispielsweise Kaufverhalten, Konsumverhalten, das Verhalten, wie wir beispielsweise mit Kampagnen in Kontakte treten, dass diese Möglichkeiten geben, nochmal Wählerinnen und Wähler in einzelne Gruppen zu splitten und dann das in den Medien sehr stark thematisierte psychografische Targeting, nämlich auf unterschiedlichen psychografischen Dimensionen, dass hier als solches auch Wählerinnen und Wähler in einzelne Gruppen aufgeteilt werden können. Und das als solches ermöglicht es, maßgeschneiderte Botschaften zu entwickeln, nämlich für die identifizierten Wähler oder aber für diese Gruppierungen. Und das kann beispielsweise so aussehen, wie es in Bayern beispielsweise gemacht wurde von der SPD, dass wir im Grunde eine ähnliche Werbeanzeige haben, aber auf der linken Seite ist sie auf Kinder, das heißt Eltern oder Mütter oder Väter austariert und auf der anderen Seite auf ältere Menschen. Oder aber, wenn wir es beispielsweise auch mit dem geografischen Targeting zu tun haben, dann sehen wir beispielsweise, dass auch die Linke in Bayern es versucht hat, die Direktkandidaten der verschiedenen Kreise in Bayern als solches aus den verschiedenen Kreisen sozusagen für die Wählerinnen und Wähler zur Verfügung zu stellen, sodass diese beispielsweise im Kreis Amberg-Sulzbach Wolfgang Wittig als ihren Kandidaten sehen und alle anderen beispielsweise im Kreis Amberg-Sulzbach sozusagen auch die anderen Kandidaten sehen können oder hier in Oberbayern auf der Liste, auf der rechten Seite. Und diese maßgeschneiderten Botschaften, die können dann über unterschiedliche Kanäle offline oder auch online weiter verteilt werden. Und das ist sozusagen der letzte Punkt. Aus dem großen Potpourri der Möglichkeiten, wie politische Akteure Wählerinnen und Wähler ansprechen können, sehen wir, dass diese auf allen Wegen diese Datentechnologien und auch die Datenanalysen nutzen können. Aber insbesondere soziale Netzwerke, nämlich Facebook und Instagram und der, sage ich mal, eher traditionelle Haustürwahlkampf, diese sehen wir, dass diese extrem in letzter Zeit genutzt werden, um diese Datenanalysen und Technologien dann letztlich zu verwenden. Und damit kommen wir zu dieser Frage, wie setzen eigentlich die Parteien genau diese Möglichkeiten ein? Und wir konzentrieren uns heute auf den Einsatz auf Facebook und Instagram. Und dafür ist es zunächst einmal nochmal wichtig, welche Möglichkeiten Parteien haben, um diese Plattform letztlich zu nutzen. Nämlich, auf der einen Seite gibt es sogenannte organische Inhalte. Das bedeutet, es sind unbezahlte Facebook-Botschaften oder Instagram-Botschaften, die als solches auf den Facebook-Seiten der verschiedenen Parteien veröffentlicht werden. Und jeder, der auf diese Parteienseiten geht, kann diese entsprechend sehen. Und das ist sozusagen für die Öffentlichkeit, wer Interesse hat und sich für die Botschaften interessiert der Parteien, kann auf diese Facebook-Seiten gehen und sieht dann diese abgesendeten Botschaften. Das andere, was passiert ist, wenn man diese beispielsweise jetzt die SPD-Seite abonniert oder sogenannt liked, dann landen diese Posts ab und zu auch in der eigenen Timeline. Das bedeutet, wenn man die App öffnet, ploppt einmal auf einmal hier diese "Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht" Nachricht der SPD, die auch auf der Facebook-Seite von der Partei zu sehen ist, auf dem Smartphone dann auf. Das ist die eine Möglichkeit, wie politische Kampagnen Social Media nutzen können. Und die andere Art und Weise, und hier wird es sozusagen interessant für das Datengeschütze-Campaigning, ist, dass man sogenannte Werbeanzeigen kaufen kann. Und diese gekauften Werbeanzeigen, die sind anders als die eben genannten organischen Posts. Sie tauchen nämlich nur dort auf und an diese Wähler und auf den Smartphones der Wählerinnen und Wähler, die ausgewählt werden von den Parteien. Und anders sehen sie diese nicht, außer sie gehen auf eine spezifische Bibliothek von Facebook. Und da ist es die Möglichkeit, dass die Parteien verschiedene Targeting-Strategien entwickeln können und diese auf diesen Plattformen nutzen können. Beispielsweise, ich habe jetzt mal hier ausgewählt, Karlsruhe Institut für Technologie, aber natürlich geht das auch anders, also viel tiefgreifender, mit Postleitzahlen, mit Städte, Kennzeichnungen. Und dementsprechend kann man das feinmaschiger machen, aber auch sehr granular. Auf der anderen Seite gibt es die Möglichkeit, ganz dezidiert ausgewählte Targeting-Möglichkeiten auszuwählen. Und das geht in diesem Baum, das ist nur ein Auszug. Ja. Es geht viel, viel weiter nach unten und es geht in dem Baum noch deutlich in weitere untere Ebenen runter. Das heißt, für demografische Angaben kann ich mir angucken, die Ausbildung, Finanzen, Lebensereignisse, Eltern, Beziehungen, Arbeit, Interessen, Verhalten. Also eben das, was wir besprochen haben, können Parteien als solches sehen, was sie für Verhaltensdaten angeben auf den sozialen Netzwerken, wird hier sozusagen im Äquivalent wieder dann entsprechend auswählbar. Oder aber, wenn sie sich entsprechend beispielsweise für Politik interessieren, dann kann das auch gerückschlusst werden durch ihre Aktivität auf Parteienseiten. Wenn sie jetzt liken, beispielsweise SPD oder von der Linken einen Post, dann merkt sich das System in Facebook das und trägt das beispielsweise bei Interessen, politische Interessen ein. Und das Letzte, und da wird's dann entsprechend nochmal interessant, ist die Möglichkeit, dass Parteien eigene Daten erheben können und diese auf diese Plattform hochladen können. Das bedeutet, wenn Sie beispielsweise von den Grünen, werde jetzt aktiv, eintragen, Vorname, E-Mail und die Postleitzahl, können Sie sich jetzt vorstellen, was damit passieren kann? Die Grünen können hingehen, auf Facebook das hochladen und dementsprechend haben Sie hier unten im Kleingedruckten und dann die Erklärung zum Datenschutz finden Sie hier, da kriegt sowieso keiner drauf. Das als solches ist dann Ihr Einverständnis, dass die Daten entsprechend weiterverarbeitet werden können. Das bedeutet, wenn dann eine E-Mail-Adresse im Register jetzt der Parteien landet, kann Facebook, wenn die hochgeladen ist, entsprechend Sie, wenn Sie als solches auf Facebook registriert sind, mit dieser E-Mail-Adresse wiederfinden, um somit Sie als Ziel ganz spezifisch und individuell sozusagen zur Verfügung zu stellen. Und die nächste Möglichkeit ist, dass digitale Zwillinge davon gebildet werden können. Ihr Verhalten ist ganz spezifisch auf diesen sozialen Netzwerkseiten. Und das bedeutet, Facebook registriert, wie Sie sich verhalten, welche Seiten Sie klicken, was für einen Freundeskreis Sie haben, wie sich dieser Freundeskreis verhält und so weiter und so fort. Und es gibt irgendwo da draußen einen digitalen Zwilling von Ihnen. Und diese können sogenannte Lookalike Audiences als solches die Zielgruppe erweitern, nämlich dass Sie, der sich ja mit den Grünen eventuell identifiziert, weil Sie sich da angemeldet haben, Verhaltensweisen an den Tag legt, wie ein sogenannter digitaler Zwilling, der aber nicht seine Daten den Grünen gegeben hat, sondern irgendwo da draußen ist. Und dann können die Grünen als Beispiel sagen, wir nehmen auch den, der dieselben Verhaltensweisen, soziodemografischen Merkmale aufweist, wie derjenige, der sich angemeldet hat und gehen davon aus, dass das als solches natürlich ein Äquivalent bildet. Und dementsprechend sind das die Möglichkeiten, kurz zusammengefasst, die möglich sind. Wie nutzen jetzt die Parteien diese Möglichkeiten? Ich stelle Ihnen jetzt noch teilweise neue, also brandneue, noch nicht veröffentlichte Daten vor. Und dementsprechend ist das als eine sehr spannende erste Einsicht von verschiedenen Studien für Sie die Möglichkeit, da einen Einblick zu erhalten. Was wir gemacht haben, ist auf der einen Seite eine Studie, wo wir uns wirklich in 95 Ländern 113 nationale Wahlen angeschaut haben, die von August 2020 bis Dezember 2022 stattgefunden haben. Was wir dort ausgewertet haben, sind 54.000 politische Werbetreibende, das bedeutet über die von uns untersuchten Wahlen. Und diese als solches haben knapp 2,5 Millionen Anzeigen gekauft. Und diese Ergebnisse, wir haben als solches einen Datenzugang von Facebook, der uns ermöglicht, genau das zu überprüfen, wie und auf welche Art und Weise diese Targeting-Möglichkeiten genutzt werden. Und was wir sehen können in dieser ersten Auswertung, wenn wir nur auf diese Landkarte schauen, dass in diesen hellgrünen Feldern, dass dort entsprechend in den Wahlen nur eins dieser eben genannten Targeting-Kriterien verwendet wurde. In den anderen gefärbten, das heißt in den dunklen gefärbten blauen, dort wurden bis zu 4 oder mehr dieser eben genannten Targeting-Kriterien verwendet. Und was auffällt ist, im Grunde haben wir eine überschaubare Anzahl an Wahlen, die tatsächlich sehr detailliert diese Targeting-Möglichkeiten nutzt. Und dass der überwiegende Teil eher bei 1 bis 2 dieser Targeting-Kriterien bleibt. Wenn wir uns anschauen, wo Deutschland hier steht, dann können wir uns das sozusagen hier mal vor Augen führen. Das ist die Übersicht, wie viel Prozent der ausgegebenen Euros letztlich in diese Targeting-Kriterien geflossen sind. Schwarz ist in kein Targeting-Kriterien, orange ist in 1 oder 2 und grün ist in 3 oder mehr. Und wir sehen, dass Deutschland hier an 7. Stelle steht, nach Jordanien, Kanada, Frankreich, den USA in 2 Wahlen und Israel. Und das als solches ist natürlich der erste Punkt, wo wir sagen, Deutschland steht zwar auf dieser von uns untersuchten weltweiten Liste sehr weit oben, gucken wir uns aber entsprechend an, dann können wir sagen, dass ungefähr ein bisschen mehr, also 60%, dass diese eher zielgerichtete Werbestrategien und Targeting-Möglichkeiten nutzen. Gucken wir uns die anderen Länder an, sehen Sie ganz schnell, das ist abgeschnitten hier, dass das ganz, ganz schnell wieder sozusagen zur Neige geht. Also das bedeutet, dass Deutschland eine der wenigen Länder ist, die diese Targeting-Möglichkeiten sehr zielgerichtet einsetzt. Welche Daten werden genutzt? Hier ist sozusagen unsere Auswertung soweit, dass wir sagen können, insbesondere jetzt hier an der linken Seite sehen wir, dass die Location, also die geografischen Daten von den Parteien in der Mehrheit genutzt werden. Und das als solches in der Geldausgabe. Also wie viel der verschiedenen Gelder, die in diese Werbeanzeigen investiert wurden, da sehen wir, dass am meisten für ihre geografischen Daten letztlich Geld ausgegeben wird. Das zweite ist, dass wir auch eine gewisse Anzahl an den soziodemografischen Targeting-Kriterien haben, also Alter und Geschlecht, und dass diese ebenfalls stark genutzt werden. Wenn wir uns jetzt angucken, nämlich beispielsweise diese eher individuelleren Daten, dann sehen wir, dass der Abstand tatsächlich hier eher ins untere Viertel geht, nämlich dass wir hier tatsächlich diese sogenannten Interessen und Verhaltensinformationen, die sie dalassen, dass diese zu einem geringeren Teil genutzt werden und auch auf der anderen Seite diese sogenannten hochgeladenen Datensätze, dass diese auch zu einem geringeren Teil von den Parteien weltweit genutzt werden. Wir haben auch darüber hinausgehend qualitative Interviews mit Kampagnenstrateginnen und Strategen geführt in den folgenden Ländern. Und dort können wir im Grunde die Ergebnisse zu Teilen oder zu großen Teilen bestätigt sehen. Und das bedeutet, wenn wir uns beispielsweise angucken und die Ergebnisse zusammenfassen, wie die Daten, Technologien und Datenanalysen außerhalb von Europa, mit UK sozusagen jetzt außerhalb von Europa, dass diese entsprechend so aussehen, dass wir hier tatsächlich Daten in einem sehr individuell und angepassten Stil sehen und dass die über diese spezifischen, sehr einfachen Targeting-Kategorien hinausgehen. Auf der anderen Seite die Technologien. Dort werden angepasste Apps beispielsweise genutzt, die nur für die eigene Kampagne da sind und dass diese auch weiterentwickelt werden, angeschlossen werden an Datenbanksysteme beispielsweise, die die verschiedenen Kampagnenteile, also es bedeutet für den Haustürwahlkampf oder aber für das Spendensammeln oder aber für das Facebook-Targeting, dass diese in einer sogenannten Interkonnektivität sozusagen gleichmäßig bedienen. Und damit als solches fortschrittlicher hier in diesen Ländern zutage gefördert werden können. Und am Schluss die Datenanalysen sehen wir auch in diesen 4 Ländern, dass dort uns mitgeteilt wurde, dass man beispielsweise komplexere Datenanalysen hier verwendet, um diese Daten als solches auszuwerten. Und dort wird zuweilen sogar künstliche Intelligenz genutzt, um Wählerprofile zu bilden und diese dann letztlich auszutarieren mithilfe der passgenauen Botschaften. Und wenn wir uns in Europa mit den vergleichenden Interviews uns anschauen, dann können wir im Verhältnis dazu sagen, dass beispielsweise uns die Kampagnenstrategen in Deutschland und in den Niederlanden gesagt haben, dass sie sich größtenteils auf die vordefinierten Kategorien beziehen. Also das bedeutet, die eben angesprochenen, auch von allen Ländern weltweit genutzten, vorgefertigten Kategorien und diese individuellen Daten, hochgeladene Datensets, dass man sich denen eher nicht bedient, weil man Angst hätte, dass der Datenschutz, insbesondere in Europa und in Deutschland, hier dann letztlich zuschlägt und die Parteien dann abstraft. Das andere ist, dass Technologien mit dem eigenen Geldeinsatz, und in Deutschland sprechen wir hier bei der Bundestagswahl von einem Budget von 20 Millionen ungefähr, 25 Millionen für die großen Parteien, und bei den kleinen Parteien sieht das ganz anders aus. Das heißt, da gehen wir von 100.000 bis sogar weniger aus. Und wenn wir das sozusagen uns anschauen, dann ist von diesem Kampagnenbudget natürlich die Frage, was investieren wir in welche Daten, Technologien? Und dementsprechend haben wir in den Antworten gesehen, dass eigene Technologien, also Apps beispielsweise entwickelt werden oder Datenbanksysteme, die aber komplett brüchig sind. Das heißt, die verbinden nicht die einzelnen Kampagnenteile miteinander, sondern sie sind irgendwo abgeschnitten, sie sind irgendwo als eine kleine Einheit da, sie werden versucht zu nutzbar zu machen, aber sie scheitern oftmals dann, dass diese Interkonnektivität, die wir in den anderen Ländern gesehen haben, oftmals dann letztlich brüchig wird. Was wir auch gesehen haben, ist beispielsweise, dass dann die CDU jetzt ein datenschutzrechtliches Problem bekommen hat. Die App wurde gehackt und Daten von den Kampagnen Mitarbeitenden wurden veröffentlicht und das darf nicht passieren. Und dann sieht man, wie schwierig es ist, eine solche Technologie tatsächlich auch gewinnbringend und effizient zu nutzen. Und der nächste Punkt, die Frage nach künstlicher Intelligenz. Dort können wir sehen, wir haben die Bayern-Landtagswahl und die Hessen-Landtagswahl jetzt in diesem Jahr analysiert und dort wurde keine Werbeanzeige von den Spitzenkandidierenden und von den Parteien mithilfe von künstlicher Intelligenz eingesetzt in unserer systematischen Überprüfung. Aber wir können sehen, dass es eingesetzt wird von einigen Teilen. Links sehen wir vom Berliner Senat eine Werbung, die sozusagen mit künstlicher Intelligenz Bild generiert, sozusagen hier veröffentlicht wurde. Hier unten sehen wir die CDU Thüringen, die sich mit künstlicher Intelligenz Bilder kreiert hat für ihre Werbeanzeigen auf Facebook. Und dann auf der anderen Seite natürlich in den USA wird das im nächsten Jahr der US-Präsidentschaftswahl der, sage ich mal, Meilenstein oder der Gradmesser, inwieweit künstliche Intelligenz für Bilder und Videos tatsächlich zum Einsatz kommen. Bei uns aktuell ist das absolut die Ausnahme. Und das als solches können wir uns nochmal, wenn wir weiter runterbrechen, nämlich beispielsweise uns die letzten Bundestagswahl, die Bayern- und die Hessenwahl anschauen, dann sehen Sie, wie wenig Budget in Anführungszeichen eigentlich ausgegeben wird für Werbeanzeigen auf Facebook. Bei der Bundestagswahl ist das knapp 2 Millionen Euro über alle großen Parteien hinweg in den letzten 4 Wochen der Wahl. Dann auf der anderen Seite in Bayern 324.000 und in Hessen sind das 70.000 gewesen. Und das als solches ist wieder Ausdruck davon, wie limitiert in Deutschland das Geld, die Ressourcen, aber auch das Personal zur Verfügung steht, um überhaupt diese Maßnahmen zu nutzen. Und auf der anderen Seite, wenn wir uns dann wieder die Frage stellen, welche Daten wurden genutzt, sehen wir in Bayern, dass wieder diese geografischen Daten zu einem Großteil eingesetzt wurden. Beispielsweise hier, dass Postleitzahlen ausgewählt wurden in Facebook und diese dann letztlich genutzt wurden oder aber verschiedene Regionen, Städte. Und dann erst dort unten mit knapp 3% der Ausgaben kommen diese Custom Audiences, also diese individuellen Daten, die hochgeladen werden. Aber man sieht, dass mit großem Abstand diese geografischen Daten für die Parteien, die in Anführungszeichen wichtigsten sind. Und genau dasselbe sehen wir auch in Hessen, wo wir auch genauso wieder Regionen, Städte, Postleitzahlen und dann ein bisschen mehr mit den sogenannten hochgeladenen Daten in der Nutzung sehen. Und das als solches können wir ebenfalls dann als ein Ergebnis sehen, dass wenn wir uns inhaltsanalytisch mal diese Botschaften anschauen, also was im Inhalt vorkommt, dann können wir auch hier wieder in Anführungszeichen eine kleine Entwarnung geben. Wir sehen gängige Strategien der deutschen Parteien. Das bedeutet, sie nutzen diese Werbeanzeigen dafür, um ihre Themen als solches an ihre Wählerklientele rauszuschicken. Die Linken beispielsweise Soziales, die Grünen Umwelt und Soziales, die SPD Soziales und Umweltthemen. Bei der CDU ist das breit gefächert, man möchte die Mitte darstellen und so weiter und so fort. Also der Vorwurf, dass beispielsweise Parteien die Werbeanzeigen nutzen, um gezielt Menschen zu manipulieren und sozusagen auf irgendwie die linken Wähler zu versuchen, auf seine Seite zu ziehen oder auf ihre Seite zu ziehen, das sehen wir in den Inhalten so gut wie gar nicht. Und hier wurde uns in den qualitativen Interviews gesagt, dass diese Möglichkeiten hier richtig viel personelle Ressourcen kosten, die sie gar nicht haben, insbesondere bei den Landtagswahlen. Da arbeitet zuweilen ein zweiköpfiges Team an der Betreuung von Facebook, Instagram, TikTok und alle weiteren Social Media und digitalen Kanäle. Und wie sollen diese zwei Menschen und ein Praktikant oder eine Praktikantin diese fein gegliederten verschiedenen Werbeanzeigen aussteuern? Jetzt kann man sagen, die kaufen einfach eine Agentur ein. In Hessen als solches, da haben sie ein Wahlkampfbudget von roundabout 100.000 Euro. Also das heißt, da ist auch ein Limit gesetzt. Wenn man diese 100.000 Euro dezidiert aufteilen muss zwischen klassischen, traditionellen Massenmedien, Werbung dort, dann Plakaten, die eine Menge Geld kosten und in Deutschland immer noch häufig genutzt werden, und auf der anderen Seite digitalen Werbeanzeigen. Das bedeutet, dass, wenn wir uns diese Ergebnisse anschauen, natürlich die Frage aufkommt, wie sehr kann das eigentlich genau auf diese diese Gefahren, die geschürt werden, auf die Manipulation von Wählerinnen und Wählern, Verstoße gegen die Gesetze und Gefahren für die Demokratien, wie kann das letztlich dort einen so massiven Eingriff haben, dass diese Headlines aufploppen, wenn in Deutschland jetzt gesehen das zuweilen sehr, sehr amateurhaft und oberflächlich passiert, weil Ressourcen, Datenschutzgesetze oder andere Wahlkampfgesetze es verhindern, nämlich genau diese Mechanismen der Manipulation, die wir in den USA sehen und dort sehr stark genutzt werden und außerhalb von Europa. Und das ist sozusagen genau nämlich diese Fragestellung, wie und auf welche Art und Weise sind diese Bedenken bezüglich der Manipulation von Wählern hier zu sehen. Und es ist so, dass wir zusammenfassen aus diesem großen Fundus an verschiedenen Ergebnissen, auf der einen Seite sagen, dass diese Bedenken zu Teilen berechtigt sind, aber zu anderen Teilen auch nicht gerechtfertigt, weil wir nämlich hier sehen, dass insbesondere in Europa die Wahlkämpfe sehr rudimentär und nur in Ausnahmefällen intensiv diese Möglichkeiten nutzen. Und auf der anderen Seite sagen wir auch, dass die Qualität der Daten generell sehr, sehr angezweifelt werden muss. Das bedeutet, wenn wir beispielsweise die Aussage haben, da kauft eine Person ein BMW, was bedeutet das für die politische Wahlentscheidung? Oder aber, wenn wir sagen, das ist ein Hundebesitzer, was ist das für ein Äquivalent in der Wahlentscheidung? Und genau diese Zusammenhänge, das bedeutet, wenn wir viele, viele Daten ansammeln, bedeutet das nicht, dass es eine bessere und zielgerichtete Austarierung von Wählerwerbungen letztlich erreicht, sondern es ist eher die gezielte Auswahl und die Qualität letztlich dann, die sicherstellt, welche Datenpunkte sind für mein Ziel der Kampagne dann ausschlaggebend. Und das als solches ist hier ganz generell, dass die Qualität und Aussagekraft der verwendeten Daten auch angezweifelt werden muss. Das andere ist, die Technologien, die habe ich angesprochen, es ist brüchig in Deutschland. Wir haben beispielsweise diesen Fall, dass Datensätze da entwendet werden, weil es nicht abgesichert ist, beispielsweise, weil sie nicht gut programmiert sind. Die SPD hatte eine App entwickelt, die wurde von einem geringfügigen Teil von Wahlkampfhelferinnen und Wahlkampfhelfern nicht genutzt, weil sie laut deren Aussage keinerlei Möglichkeit für eine benutzerfreundliche Eingabe von Daten hatte. Das bedeutet, man hat was kostenintensiv entwickelt und das wurde überhaupt gar nicht letztlich genutzt. Und das sind nur kleine Beispiele davon. Genauso sind auch hier diese Kommunikationsinhalte sehr wenig individuell austariert. Das ist in der Ausnahme bei uns in den Untersuchungen letztlich, die wir dort erkannt haben. Aber, und das ist der Punkt, wo wir sagen, sie sind auch teilweise gerechtfertigt, die Plattformen als solches haben große Bestrebungen, unter den Regulierungsmaßnahmen, die jetzt auch in Europa anstehen, diese Ausspielung zu automatisieren. Die sagen, hey, Kampagne, wir nehmen euch diesen ganzen Schmerz weg, dass ihr überhaupt gar nichts mehr machen müsst, um Wählende zu identifizieren und dann auszuspielen. Gebt uns 20 verschiedene Motive, 20 verschiedene Headlines oder Botschaftsinhalte und wir sagen für euch, was die beste Ausspielung ist. Das bedeutet, dass hier entsprechend diese Bestrebungen von Facebook und Instagram sehr stark sind, das zu übernehmen und automatisiert das herauszufinden für die politischen Werbetreibenden. Und deswegen ist hier diese Manipulation von Wählern natürlich mit einem großen Aber versehen, nämlich wie verläuft diese technologische Entwicklung, wie ist die Reaktion der Plattform auf die Regulierungsmaßnahmen in Europa insbesondere. Und das als solches ist natürlich die Frage, wie viel Macht haben diese Plattformen letztlich im politischen Spiel oder in der demokratischen Auswahl von Parteien und Regierenden? Und diese Frage wird uns in Zukunft sehr, sehr stark beschäftigen. Das nächste ist diese Gefährdung von demokratischen Prozessen. Auch hier können wir sagen, dass wir von Seiten der Parteien sehen, dass diese eher nicht gegeben ist. Wir haben hier ein Einsatz, um zugeneigte Wählerinnen und Wähler mit den Kernbotschaften, die auch auf den Plakaten stehen, die auch in der traditionellen Werbung als solches dann von den Parteien reingeschrieben werden, hier letztlich sozusagen zu kontaktieren. Aber wenn wir gezielt beispielsweise das eigene Klientel ansprechen, schließen wir natürlich automatisch die anderen aus. Und dann kommt wieder diese demokratietheoretische Frage, warum und was muss eigentlich eine politische Partei im Wahlkampf leisten, um den Auftrag, nämlich der politischen allgemeinen Information über Politik und politische Prozesse zu erfüllen. Das bedeutet auch hier wieder auf beiden Seiten, es gibt kein Schwarz und kein Weiß, sondern man muss beides betrachten. Und der letzte Punkt ist natürlich der, dass wir auch sozusagen sehen, diese Gesetzgebungen, dass wir hier natürlich beispielsweise auch diese hochgeladenen Daten, dass diese natürlich von keiner externen Instanz kontrolliert werden, sondern in dem System von Facebook oder Instagram verbleiben und niemand letztlich weiß, was mit ihren Daten, die sie den Grünen jetzt in diesem Beispiel vorhin gegeben haben, was damit eigentlich passiert innerhalb des Systems von Facebook. Und das als solches ist natürlich wieder hier die klare Frage, wie ist Datenschutz mit dieser sehr feinen und automatisierten Auswahl über die Plattform sozusagen strafbar und rechthabbar? Und das als solches schreit natürlich danach, dass die Plattformen reguliert werden müssen. Und hier sind Möglichkeiten, die wir aus unserer Forschung letztlich in Erwägung ziehen können, dass wir sagen, okay, Begrenzungen der Ausgabenhöhe könnte eine Möglichkeit sein, dass beispielsweise hier der Ausschluss von verhaltensbezogenen Zielgruppen eine Möglichkeit ist oder aber, dass eine sogenannte Demonetarisierung von Microtargeting-Möglichkeiten stattfinden kann für solche Daten, die die Privatsphäre, wie beispielsweise religiöse Ausrichtung, sexuelle Orientierung und so weiter und so fort, dass diese entsprechend nicht zur Wahl gegeben werden. Und das als solches ist im Grunde dann der letzte Punkt, dass ich immer wieder bekräftige, dass medienpädagogische Aufklärungsmaßnahmen sowohl für jüngere Alterskohorten als auch für ältere und mittlere Alterskohorten extrem wichtig sind. Und dementsprechend ist das sozusagen der Auftrag der Gesellschaft, aber auch der Politik dafür zu sorgen, dass diese Möglichkeiten, die ich jetzt hier Ihnen in so einem schnellen Abriss gezeigt habe, dass darüber Kenntnisse gewonnen werden, nämlich über Weiterentwicklungs- oder aber Lehrpläne oder aber dann letztlich auch von politischen Stiftungen. Und das als solches ist ein Auftrag an uns alle. Und damit würde ich gerne schließen und in die Diskussion übergehen. Ich freue mich auf die Diskussion und ich möchte nochmal eine kleine Eigenwerbung machen. Wir haben über all das ein Buch geschrieben und das kommt am 16.01. raus. Und dort haben wir entsprechend diesen Ländervergleich gemacht, nämlich mit diesen qualitativen Leitfadeninterviews, die wir in den verschiedenen Ländern, in Amerika, in Kanada, in Deutschland, in UK und in Australien durchgeführt haben. Dort haben wir das alles niedergeschrieben und haben entsprechend dieses Werk in einem langjährigen Prozess fertig bekommen und es kommt endlich im nächsten Jahr raus. Und deswegen sehr, sehr gerne vormerken, wenn Sie sich dafür interessieren. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ich freue mich auf die Diskussion mit Ihnen.
Der Kommunikationswissenschaftler Simon Kruschinski war das mit einem Vortrag darüber, wie uns Parteien mit Daten und Technologien manipulieren. Und das Buch, von dem er gerade gesprochen hat, das ist in der Zwischenzeit auch erschienen. Infos dazu findet ihr neben allen anderen Infos zu Redner und Vortrag wie immer in den Shownotes und auf unserer Seite. Das wäre es jetzt eigentlich für diese Hörsaal-Episode, aber ich will euch gerne noch gleich die nächste Folge ans Herz legen. Da hören wir nämlich noch einen Vortrag aus der Reihe, aus der auch eben dieser Vortrag stammte. Und es geht da auch um Politik im Netz. Und zwar konkret darum, wie darüber online mitunter diskutiert wird. Nämlich ziemlich unzivilisiert oft leider.
Beleidigungen und Beschimpfungen, abfällige Bemerkungen, Kompetenzabsprachen sowie Lügenvorwürfe, Extremismus, Rassismus und Hassrede. Zusammengenommen wird Inzivilität als eine Bedrohung einer gesunden Demokratie und eines funktionierenden demokratischen Diskurses gesehen. Haben wir es mit einem Zeitalter der Inzivilität zu tun? Inzivilität ist kein Randphänomen. Wir sehen möglicherweise in Social Media nur die Spitze des Eisbergs. Eine zivilisierte Mehrheit entscheidet sich also, nichts mehr zu Online-Diskussionen beizutragen, wodurch ihre Stimmen mittelfristig verstummen, während eine lautstarke Minderheit die Online-Diskussion zunehmend dominiert. Warum schreiben Menschen eigentlich respektlose und normverletzende Beiträge?
Ja, der Kommunikationswissenschaftler Marc Ziegele ist das und er wird uns in der nächsten Folge also erzählen, wie verbreitet Inzivilität in politischen Online-Diskussionen ist, warum das überhaupt passiert und auch, was für Folgen es für jeden und jede von uns, aber auch für die ganze Gesellschaft haben kann. Sehr spannend finde ich, kann ich nur empfehlen. Ich bin Katrin Ohlendorf, schön, dass ihr bei dieser Folge dabei wart und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bis dann.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.